SRF 3.
Die Ukraine hat wieder einen Präsidenten. Petro Poroschenko legt in Kiew offiziell seinen Amtseid ab. In Afghanistan flüchten Tausende vor Überschwemmungen. 50 Menschen kommen in den Fluten ums Leben. Marokko unterbindet einen Massenfluchtversuch. Über 100 Menschen werden vor der Überfahrt nach Spanien verhaftet. Und die Schweiz verbucht einen weiteren Sommertag. Heute und morgen ist es sonnig und bis zu 34 Grad heiß. Im Studio ist Isabel Meissen. Auf ihm ruhen nun die Hoffnungen eines ganzen Landes. Petro Poroschenko, der neue Präsident der Ukraine, er hat heute vor dem Parlament in Kiew seinen Amtseid abgelegt. Anwesend waren zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Franco Bartel fasst zusammen.
Petro Poroschenko schwur heute Morgen nicht nur auf die Verfassung, sondern erklärte auch, wie er sich die Zukunft seines Landes vorstellt, nämlich innerhalb der Europäischen Union. Niemand habe das Recht, sagte der neue Präsident, die Ukraine auf ihrem Weg in die EU aufzuhalten. Allerdings strebe er als ersten Schritt nicht die Vollmitgliedschaft an, sondern wolle möglichst bald den wirtschaftlichen Teil des Assoziierungsabkommens mit der EU unterzeichnen. Poroschenko sagte auch, er werde alles tun, die Einheit des Landes zu erhalten. Konkret sieht er die Krim weiterhin als Teil der Ukraine. Sein Land werde auch in Zukunft ein Zentralstaat sein. Einer Föderalisierung des Landes erteilte er damit eine Absage. Als Zugeständnis an die Separatisten im Osten der Ukraine sagte er einzig und ziemlich vage, er werde eine Dezentralisierung ermöglichen und er werde die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung respektieren. Im Gegenzug rief er die Separatisten dazu auf, ihre Waffen niederzulegen. Dafür sicherte er ihnen den Schutz vor Strafverfolgung und freies Geleit nach Russland zu. Bei Poroschenkos Vereidigung im Parlament in Kiew waren 23 Staatschefs oder deren Stellvertreter anwesend, unter ihnen US-Vizepräsident Biden, der deutsche Bundespräsident Gauck und sein Schweizer Amtskollege und OSZE-Vorsitzende Burkhalter. Anwesend war auch der russische Botschafter. Dieser war erst vor kurzem auf seinem Posten in Kiew zurückgekehrt, nachdem dieser seit der Absetzung von Präsident Janukowitsch im Februar verwaist war. Präsident Putin war nicht angereist und auch gar nicht eingeladen worden.
Und jetzt zu weiteren Meldungen dieses Vormittags und die hat Ursula Vogler.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon zeigt sich besorgt über die Gesundheit zahlreicher palästinensischer Häftlinge, die seit Wochen im Hungerstreik sind. Insgesamt verweigern etwa 290 die Nahrungsaufnahme, 70 werden in Spitälern behandelt. Die Palästinenser befinden sich in sogenannter Verwaltungshaft. Das bedeutet nach israelischem Besatzungsrecht, dass sie als Verdächtige ein halbes Jahr gefangen gehalten werden können, ohne Anklage oder Verfahren. Ein Militärrichter kann die Haft unbegrenzt häufig verlängern. Im Norden Marokkos haben fast 100 Flüchtlinge versucht, die spanische Küste zu erreichen. Die Polizei nahm die Menschen fest, als sie mit 8 Booten in Richtung Spanien aufbrechen wollten. Seit Jahresbeginn hat der Flüchtlingsdruck auf die spanischen Exklaven Melilla und Ceuta im Norden Marokkos zugenommen. Erst vor anderthalb Wochen stürmten mehr als 1000 afrikanische Flüchtlinge die Grenze zu Melilla. Fast 500 von ihnen schafften es, die Grenzanlage zu überwinden und auf EU-Territorium vorzudringen. Nach marokkanischen Angaben halten sich auf dem Territorium des nordafrikanischen Staates rund 30.000 Flüchtlinge auf. Die Regierung forderte eine neue Migrationspolitik. In Afghanistan sind in der Provinz Baklan mehr als 50 Menschen bei Überschwemmungen ums Leben gekommen. Viele werden noch vermisst, wie die Behörden bekannt geben. Tausende mussten flüchten. Heftige Regenfälle hatten die Überschwemmungen im Norden Afghanistans ausgelöst. Die betroffene Region liegt in den Bergen und ist abgeschnitten von der Außenwelt. Es gibt kaum gute Straßen, was es schwierig macht, den Opfern zu helfen. Das Wetter. Heute und morgen ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Die Temperatur erreicht heute 30 Grad, morgen 34 Grad.
Mittag.
Der Nationalrat hat diese Woche ein heißes Eisen angepackt im Bereich der Fortpflanzungsmedizin, ethisch sensibel und hoch umstritten. So geht es etwa um medizinische Tests bei einer künstlichen Befruchtung, Stichwort Präimplantationsdiagnostik. Der Nationalrat will da deutlich weitergehen als Bundesrat und Ständerat. Nun muss eine Regelung gefunden werden, mit der alle einverstanden sind. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Künftig soll es erlaubt sein, im Reagenzglas gezeugte Embryonen zu untersuchen, bevor sie in den Mutterleib eingepflanzt werden. Doch während der Ständerat dies nur bei Paaren zulassen will, die ihrem Kind eine schwere Erbkrankheit weitergeben könnten, geht der Nationalrat einen Schritt weiter. Die Präimplantationsdiagnostik soll bei allen künstlichen Befruchtungen zugelassen werden. Auch ist der Nationalrat dagegen, die Zahl der Embryonen im Rahmen einer künstlichen Befruchtung zu begrenzen. Diese liberale Linie ist ganz im Sinne von FDP-Ständerat und Mediziner Felix Gutzwiller.
Es kann nicht sein, dass in diesem hochheiklen Bereich der Staat sozusagen normativ sagt, was er moralisch und ethisch für richtig findet, sondern man soll einen Rahmen schaffen, aber die Leute sollen das für sich selber entscheiden.
Sagte Gutzwiller heute in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Er selber würde noch weitergehen und unter gewissen Bedingungen sogar Eizellen spenden und auch sogenannte Retterbabys zulassen, die künstlich gezeugt werden, damit sie später Blutstammzellen für kranke Geschwister spenden können. Ihm sei aber bewusst, dass dafür die Zeit noch nicht reif sei.
Darum bin ich auch bereit, jetzt zu sagen, damit man am Schluss eine gute Lösung findet, kann man das noch beiseite lassen, das Thema.
Er werde sich aber im Ständerat dafür einsetzen, die Präimplantationsdiagnostik für alle Paare zuzulassen, so wie es der Nationalrat wolle, so Gutzwiller. Doch schon das ist ethisch umstritten. So warnt etwa Markus Büchel, der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz.
Es ist ganz heikel, wenn immer wieder schrittweise von Medizin und Politik her an diesen Fragen gearbeitet wird und immer mehr geöffnet wird.
Zu entscheiden, welche Embryos geeignet seien und welche nicht, widerspreche der Idee, Leben zu schützen. FDP-Ständerat Felix Gutzwiller hat ein gewisses Verständnis für diese Bedenken.
Das ist eine gewisse Selektion, indem man aus vorhandenen befruchteten Eizellen, aus vorhandenen Embryos, die gesunden, die funktionsfähigen nimmt.
Gleichzeitig gibt er aber zu bedenken,
die Natur, alle macht auch eine riesen Selektion. Es gibt ja ganz viele Spontanabort. Und ich bin nicht ganz sicher, ob der Unterschied, ob die Natur einen Spontanabort auslöst, weil ein Chromosomenschaden da ist, ob das so ganz anders ist, als wenn es die Eltern zusammen mit den Ärzten auslösen.
Aber das sehen in Politik und Gesellschaft nicht alle so. Die Präimplantationsdiagnostik wird noch lange ein heikles Thema bleiben.
Info 3 Mittag.
Sie gehört zu den einflussreichsten Frauen der Welt, zu den bekanntesten Kolumnistinnen und zu den erfolgreichsten Geschäftsfrauen. Arianna Huffington, die Schöpferin der News-Webseite Huffington Post. Doch ausgerechnet diese taffe Businessfrau mahnt öffentlich nicht zu viel zu arbeiten und genug zu schlafen. Zum Beispiel gestern in ihrer Rede am Swiss Economic Forum in Interlaken. Der Bericht von Barbara Widmer.
Arianna Huffington lernte es auf die harte Tour. Die mächtige Medienfrau engagierte sich 24 Stunden pro Tag und 7 Tage pro Woche für ihre erfolgreiche Online-Zeitung. Dann brach sie zusammen und musste ihr Leben umstellen. Seither schläft sie statt nur 4 Stunden 7 bis 8.
I went from 4 to 5 hours to 7 to 8 hours and it truly is a wonder drug.
Zudem gönnt sie sich geplante Auszeiten. Regelmäßig schaltet sie ihr Handy aus und E-Mails liest sie dann auch keine. Sie nennt das digitales Entgiften.
So I'm deeply aware of the need for a digital detox.
Macht und Geld seien 2 Dimensionen für Erfolg. Für ein erfülltes Leben brauche es aber noch eine dritte. Diese müsse persönliches Wohlbefinden, Weisheit und Begeisterungsfähigkeit umfassen, rief sie dem SEF-Publikum zu.
So when we incorporate these things back into our life, we find paradoxically that we are going to be better at our jobs, better at creating, better at innovating, and better at disrupting, so that we are not going to be disrupted from the outside. Thank you so much.
Wenn wir diese Faktoren in unser Leben integrieren, werden wir feststellen, dass wir kreativer, innovativer und konzentrierter arbeiten. Huffingtons Ideen gefielen den angereisten Wirtschaftsleuten am SEF.
Sie haben es auf den Punkt gebracht, wo ich auch schon dran war. Ich war auch schon nach einem Burnout gesehen wie die Dame. Es war noch herzig, wie sie gebracht hat, nachts, ja, nicht digital. Also, das habe ich nie gemacht, lustigerweise, in meinem Schlafzimmer. Und insofern, sie bestärkt mich eigentlich, wenn ich durch die Welt gehe.
Ist nicht, dass man sich nicht stressen Und dass man jetzt heute schlafen sollte, ganz ein guter Tipp gewesen.
Genug schlafen, 7 bis 8 Stunden und dann ist man kreativ und erholt.
Ariane Huffington wäre aber nicht zu einer der mächtigsten Medienfrauen der Welt geworden, würde sie ihre neuen Erkenntnisse nicht erfolgreich vermarkten. Sie hat beispielsweise festgestellt, dass sich die Leserinnen und Leser der deutschen Huffington Post sehr stark für Gesundheitsthemen interessieren. Im Schnitt werden solche Artikel 3-mal häufiger angeklickt als solche über Politik. Und weil viele Klicks viel bezahlte Werbung einbringen, veröffentlicht ihre Online Zeitung überdurchschnittlich viele Artikel über Burnout und was dagegen zu tun wäre.
Das war Info 3, News und Hintergründe aus aller Welt, auch im Internet auf sf.ch/news. Im Studio war Isabel Meissen. Schönen heißen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.